Ich darf alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst und jetzt diejenigen, die die Predigt über CD oder vielleicht übers Internet hören, auch herzlich willkommen. Wir machen weiter in dem großen Thema Expedition zur Freiheit. Heute mit dem Stichwort Glaube. Wie Glaube den Weg zur Freiheit ebnet. Jeden Morgen sitze ich mit meiner Frau zusammen am Frühstückstisch und wir lesen zusammen die Bibel. Und irgendwann werden wir unterbrochen. Da kommt unser kleiner Hund Merling, der schläft ein bisschen länger als wir, und er möchte Leckerlis haben. Das sind so kleine Hundekuchen. Und er soll dann erstmal ordentlich Sitz machen und dann verteilen wir die schön platziert in der Wohnung, sodass er sie suchen darf. Und dann macht er sich auf, findet sie alle und geht wieder in seinen Korb. Er ist zufrieden und glücklich. Heute möchte ich euch auch solche Leckerlis anbieten. Und ich werde sie im Raum verteilen. Gedankensplitter, Inspirationen, viel werde ich euch austeilen. Und ich hoffe, es schmeckt euch. Es werden einige Bilder sein, viele Bibelverse, die wir kombinieren, wie wir es eben schon von dem Lutherbrief gehört haben, vom Römerbrief hin zu Psalm 23. Der jetzt in dieser Woche vorgesehen ist als Text. Okay, starten wir mal mit der ersten Sache. Nochmal einen kleinen Rückblick halten. Wie ist das mit der Gnade? Habt ihr das schon alle verstanden? Also ich merke, wie ich immer wieder selber daran rumkauen muss, was das denn eigentlich ist, dieses komische Wort Gnade. Ihr habt in dem ersten Brief von Luther gehört, wie ihn der Blitz getroffen hat, fast getroffen hat und er im Morast gelegen hat. Heute haben wir davon gehört, dass ihn ein ganz anderer Blitz getroffen hat, ein Geistesblitz im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einmal hat er etwas verstanden. Verstanden von dem allmächtigen Gott, verstanden von Jesus Christus und das wurde ihm vom Heiligen Geist offenbart. Schulnoten, an das musste ich denken. Schulnoten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, mal ein ausreichend mit nach Hause gebracht zu haben. Also gerade mal so genug. Und schlimm wurde es bei mir, wenn es ein mangelhaft war und ein No-Go, ein ungenügend. Dann habe ich alles andere als Gnade bekommen. Dann musste ich Strafarbeiten schreiben. Dann musste ich zusätzliche Hausaufgaben vorweisen. Also ich bin auf einmal, so merke ich es, komplett in Luthers Fußspuren. Ich muss mein Ausreichend irgendwie beweisen, dass ich doch mehr bin als ausreichend. Gnade heißt, dass du zutiefst davon überzeugt bist, dass du ausgezeichnet bist. Exzellent, das Allerbeste, was es auf dieser Welt gibt. Und das ohne von dem, was du kannst, unabhängig von dem, was du hast, unabhängig von dem, wie andere über dich denken. Und erst recht nicht bist du mangelhaft. Du bist gerecht gemacht, das heißt ohne Fehler. Und ohne Fehler ist 15 plus. Die Masterarbeit deines Lebens ist 15 plus. Nicht mehr ungenügend, sondern absolut so, wie Gott, der himmlische Vater, sich das schon immer vorgestellt hat. Das ist Gnade. Und nun kannst du dich selber überprüfen, ob du diese Gnade schon verstanden hast. Ob du in dieser Gnade lebst und wie es dir gelingt, diese Gnade nach außen hin zu präsentieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und damit kommen wir zu dem nächsten Punkt. Kaum habe ich über diesen Gedanken nachgedacht, kommt mir so ein Epheser 6, Vers 10 Text mal so dahin. Schließlich seid stark in dem Herrn. Das ist Verwurzelung in Christus. Das ist geschenkte Gnade mittendrin in meinem Herzen, Kern meines Lebens und in der Macht seiner Stärke. Das ist die Außenwirkung. Also Glaube, der mich innerlich vital macht und nach außen hin etwas von der Herrlichkeit Gottes demonstriert, vermittelt, predigt, öffentlich macht. Und schon merke ich wieder, also diese Kraft des Vertrauens, ja, habe ich die denn wirklich? Erlebe ich das, was Paulus an dieser Stelle schreibt? Ist das mein Alltag, meine Realität? Oder ist das etwas komplett Fremdes? Also ihr merkt, ich muss jetzt leider wieder, wenn wir über die Kraft des Glaubens reden, die Befreiung, die Expedition auf dem Weg zur Freiheit hin, ich muss erstmal deutlich machen, dass unser Leben im Alltag überwiegend von schlechten Nachrichten geprägt ist. Rolf Dreyer hat in der letzten Predigt darauf hingewiesen. Er hat nur solche Fragen gestellt anhand des Gleichnisses vom Verlorenen, von den verlorenen Söhnen. Ich habe mal diese Grafik entworfen. Der Kreislauf des Versagens nenne ich das. Das ist ein Leben, wie Luther es gelebt hat. Und es beginnt damit, dass ich mich zunächst einmal anstrenge. Also der heilige Gott, der zwar sagt, er hat mich bedingungsfrei lieb, dem möchte ich ja ein bisschen zeigen, dass ich diese Liebe ja auch verdient habe. Ein klein bisschen gut möchte ich ja doch sein und ihm damit demonstrieren, du hast einen Grund, mich zu lieben. Also fange ich mich an, anzustrengen. Und diese Anstrengung, gerade im christlichen Kontext, führt bei mir dazu, mehr Bibel lesen, mehr beten, ganz viele Zettel in die Kollekte werfen, wofür man beten kann, für mich. Es führt dazu, dass ich überlege, jetzt in dieser vorösterlichen Zeit, mache ich mal was anderes als vom Fasten zu fasten? Nehme ich mir mal was vor? Verzichte ich mal etwas? Und komme ich auch pünktlich zum Gottesdienst? Achte ich darauf, dass ich diesmal frühzeitig aufstehe? Also ihr versteht schon, weil bei mir kommt eine Wust an Antreiber und gleichzeitig eine enorme Auferstehung vieler Lügensätze. Das schaffst du sowieso nicht, das kannst du nicht, das kriegst du niemals hin, Jörg. Was nimmst du jetzt wieder vor? Also ein Level hast du da, ein Christsein, das schaffst du nicht. Aber ich streng mich an. Und blöd ist, dass diese Lügensätze recht haben. Ich schaffe es nicht und deswegen bin ich gefrustet. So richtig niedergeschlagen wie Luther, Melancholie. Dann bin ich da und sitze und sage, ach, so oft gelesen, was soll's, das bringt ja doch nichts. Ich höre auf, ist dann der nächste Schritt. Manchmal überwinde ich meinen Frust noch und sage, ah, das liegt ja daran, weil ich heute nicht um 5 Uhr aufgestanden bin. Das werde ich morgen besser machen. Aber spätestens nach 3-4 Tagen, wenn ich nicht mehr um 5 Uhr aufstehe, ist der Frust wieder da. Und irgendwann treffe ich die Entscheidung, ich schmeiße das Handtuch. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht drauf. Ich packe es nicht. Aber weil ich ja weiterhin mich in der frommen Gegend aufhalte, weil das sind ja meine sozialen Beziehungen und die will ich ja gerade nicht unbedingt wegschmeißen, bekomme ich permanent ein schlechtes Gewissen. Und jetzt ahnt ihr schon, was das für ein Kreislauf ist. Ein schlechtes Gewissen führt sofort dazu, dass ich wieder anfange, mich anzustrengen. Und dann wird Gemeinde, dann wird Beziehung zu Gott richtig anstrengend. Unsere Sprache verrät uns da. Wir laden ein zur Mitarbeit. Also müssen wir schaffen. Habt ihr uns schon mal eingeladen, einfach nur zum Feiern? Ein Gottesdienst nur zu feiern. Keiner macht einen Dienst, keiner macht eine Arbeit. Einfach nur feiern als Gottesdienst? Geht das denn? Packen wir das? Ich habe noch einen zweiten Kreislauf mitgebracht. Ich nenne ihn den Kreislauf des Stillstandes. Auch darin entdecke ich mich wieder und manchmal ganze Gemeinden. Es fängt damit an, dass ich auf mich schaue. Ich habe jetzt das schlechte Gewissen, ich merke, ich schaffe es nicht und ich sehe diesen Blick auf mich, auf mein Innerstes und entdecke dabei viele, viele Verletzungen, so viele Enttäuschungen. Und ich entdecke ganz nüchtern dabei, ja, das ist ja nicht nur ich, da sind auch andere daran beteiligt, dass ich so verletzt bin. Und ich habe jetzt das Recht, auf mich zu schauen. Und ich schaue so lange auf mich, bis ich so heil bin, so gesund, so frei bin, dass ich dann wieder den Blick frei habe für den anderen. Und das ist schon gleich die nächste Station. Es ist natürlich klar, wenn du nur auf dich schaust, verlierst du auf kurz und lang den Blick auf den anderen. Du trägst deine Last. Du bist nicht mehr in der Lage, noch die Last des anderen zu schultern. Du willst es auch nicht mehr. Und aber in dem Moment, wo du den Blick auf den anderen verlierst, verlierst du immer den Kontakt zu Gott. Nur du hörst die Lügensätze, meine Beziehung zu Gott ist astrein. Ich schaue auf mich, Gott hat ja gesagt, und jetzt kommen die Lügensätze, liebe dich selbst. Versteht ihr? Hat Gott gar nicht gesagt. Gott hat gesagt, liebe den anderen wie dich selbst. Aber wir verdrehen es und sagen, erstmal muss ich mich lieben, also schaue ich auf mich. Und erst wenn ich mich liebe, kann ich den anderen lieben. Nein, Jesus hat gesagt, liebe den anderen. Vielleicht fängst du an, dich wirklich zu lieben, wenn du den anderen liebst. Vielleicht ist das Geheimnis der Freiheit. Befreit von einem Selbst, dass man irgendwas empfängt und bekommen muss. Befreit, weil du schon längst beschenkt bist und es weitergibst. Aber wir belügen uns, weil wir denken, meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief, wie willst du mit Gott in Ordnung sein, wenn du deinen Bruder, deine Schwester, die vor dir sitzt, nicht liebst, sie überhaupt nicht im Blick hast und Gott, den du gar nicht siehst, denkst du, da wäre alles in Ordnung. Belügt euch nicht, das funktioniert nicht. Aber sobald ich das wahrnehme, oh, ich habe einen Wackelkontakt in meiner Beziehung zu Gott, kommt das nächste rein. Das fühlt sich nicht gut an, dieser Wackelkontakt. Diese Hinterfragung, ja, wo ist denn die Kraft Gottes? Wo ist denn die Macht seiner Stärke in meinem Leben? Und ich fange an, mein Herz zu schützen. Ich baue Mauern auf. Mit dem Ergebnis, dass der ganze Wust an Verletzung, Enttäuschung und Nichtgelingens jetzt auch noch verschlossen ist. Und wiederum sage ich mir, jetzt muss ich erst recht noch auf mich gucken, wie ich mein Herz wieder offen kriege. Und schon bin ich wieder bei mir. Genau in solchen Kreisläufen hat der Luther gesteckt. Nur, dass das jetzt ein bisschen aktualisiert ist auf unsere Situation. Seine Gefangenschaft war von der Theologie her ganz stark geprägt. Unsere Gefangenschaft ist ganz stark von der Gesellschaft geprägt, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt und sagt, Gott brauchen wir nicht. Und wir übernehmen das automatisch, schleichend, heimlich, langsam. Und dann kommt dieses Wunder, das Luther liest, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist jetzt die Vitalität, das ist die Kraft von außen, die in mich hineinkommt, mich freisetzt und mich belebt, erfrischt, lebendig macht. Stellt euch einmal vor, diese Beziehung zu Gott, der Gerechte wird aus Glauben leben, ist wie so eine Flasche. Aber ihr habt noch nie eine Flasche gesehen. Ihr seht sie jetzt zum ersten Mal. Und ihr bekommt sie überreicht und sagt, das ist die Quelle des ewigen Lebens. Ach so, okay. Ja, steht auch Bergquelle drauf. Ja, was mache ich jetzt damit? Ich kann sie hinstellen und sie mir angucken. Und ich merke, es kommt keine Kraft, es kommt nichts Lebendiges. Ich sehe, hier ist was drin. Vielleicht muss ich das irgendwie rauskriegen und drüber schütten. Funktioniert nicht. Also ich brauche eine Anleitung, um zu wissen, wie bekomme ich das daran. Also drehen könnte man, oder? Manch einer dreht die Flasche, der andere dreht den Deckel. Dann kann es sein, dass hier Glassplitter dazwischen sind. Dann wird es richtig schwierig, das aufzudrehen. Dann kann es sein, dass du Rheuma in den Händen hast und du kriegst die Flasche sowieso nicht alleine auf. Vielleicht fehlt dir das Werkzeug, eine Rohrzange, um das aufzumachen. Vielleicht meinst du, ich muss den Kopf abschlagen. Also wir brauchen eine Hilfe, um da dran zu kommen. Das erfrischt. Das tut gut. Blöd, weil dass du keine Flasche hast. Blöd für Luther. Er hat die Bibel, er liest sie, er kann sie übersetzen, aber er hat keinen Bezug dazu, weil er in den Kreisläufen des Versagens und des Stillstands lebt. Und dann kommt dieser Satz und die Frage ist, wie bekommst du da Zugang zu? Und das kann nur der Heilige Geist machen. Aber er will es machen. Er will es machen. Ich habe mir weiter Gedanken gemacht darüber, in der Bibel wird ja der Begriff Glauben gebracht, aber er wird unterschiedlich definiert. Also Glaube ist nicht gleich Glaube. Und ich habe drei Arten von Glauben entdeckt. Es gibt bestimmt noch mehr. Das erste ist der Glaube, der bestätigt. Das ist der Glaube, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da kommt diese Rubrik mit rein. Dann gibt es den Glauben als Bekenntnis. Das ist wie ein Vertrag, den ich eigentlich, ich unterschreibe diesen Vertrag und ich bekenne mich dazu, jawohl, das ist mein Gott. Das ist ein Glaube, der irgendwo auch in Worte gefasst wird. Und es gibt noch den Glauben als Bekräftigung. Und nun kommt diese Doppelung mit Römerbrief und dem Psalm 23. Die Bestätigung, Römer 8, auszugsweise. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Das ist Bestätigung, Beglaubigung. Beglaubigung einer Realität, die wirklich da ist. Und diese Beglaubigung kommt von Gott selbst. Das ist allein Gottes Verantwortung, dafür hat er alles bezahlt. Das ist erstaunlich. Und es hat natürlich eine Geschichte. Also wir bezahlen ja hier in Deutschland mit Euros, in Amerika mit Dollars, in China mit Yen. Und Gott hat gesagt, also wer in den Himmel kommen will, muss die richtige Währung bezahlen. Der braucht die richtige Währung. Und er legt es fest, also wenn ihr nicht zu mir passt, wenn ihr mir misstraut, wenn er mich verletzt, dann müsst ihr die richtige Währung bezahlen, damit der Zugang wieder frei ist und ich euch zu Recht beglaubige, ihr gehört zu mir. Und Gott hat festgelegt, wie die Währung heißt, ein Opfer. Ob uns das nun passt oder nicht, spielt zunächst erstmal keine Rolle. Er sagt, ich lege fest, es muss ein Opfer geschehen. Und im Alten Testament ist das Opfer nur ein Schatten, nur ein Sinnbild. Es hat noch nicht die Kraft, wirklich freizusetzen. Aber ich habe es vor, einmal ein Opfer zu bringen, eine Währung zu bringen, die gilt. Ein für alle Mal, für immer und für alles. Gottes Währung für den Himmel ist Jesus. Und nun denken wir wiederum, ich muss gute Werke tun, ich muss genug beten, ich muss genug in die Kollekte tun, um die Währung zu bezahlen, dass ich in den Himmel komme. Und Gott sagt, nein. Bei mir kannst du nicht mit Dollar bezahlen. Bei mir kannst du nicht mit Yen bezahlen. Du musst Jesus nehmen. Aber da, wo du Jesus annimmst, bestätigt er das. So viele aber an ihn glauben, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und hier ist Jesus inzwischen schon längst gestorben, da werden wir nicht mehr Kinder Gottes, sondern da sind wir es. Und das ist so gewaltig, dass der Geist Gottes, dass unserem Geist, der so verbogen ist, der so verseucht ist von Leistungsdenken, dass er Zeugnis geben muss, du gehörst zu Gott. Du gehörst für immer und ewig zu Gott. Und nichts anderes hatte David im Psalm 23 auch erlebt, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte. Das ist eine Zumutung sondergleichen, dass der allmächtige Gott auf einmal als mein Hirte bezeichnet wird. Fast wie so eine Art Besitz. Er gehört zu mir. Wir gehören zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Zeichen der Beglaubigung, du gehörst zu mir, du bist mehr als mein Gast, du gehörst in meine Familie mit hinein. Das ist die Bestätigung. Dann geht es weiter mit dem Bekenntnis. Das Bekenntnis bedeutet hier Römer 10, Vers 10, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Gott liebt keine Partnerschaft ohne Verbindlichkeit. Nichts anderes drückt er damit aus. Wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen, hat Jesus schon gesagt. Also es ist nichts Neues, was Paulus hier schreibt. Nur zu glauben und diesen Glauben für sich einzuschließen, ist die Konzentration auf sich selbst. Nein, Glaube will auch und soll auch bekannt werden. An dieser Stelle ist mir Jakobus eingefallen. Jakobus sagt, also wir predigen automatisch, was wir glauben. Und dein Leben zeigt es wirklich schonungslos, was du glaubst. Du kannst bekennen, wer Jesus ist für dich, wie du möchtest. Mit den schönsten Worten, aber dein Leben zeigt es, was dahinter steckt. Aber jetzt ist am Anfang die Bestätigung, du gehörst zu Gott. Und aus diesem Empfinden, ich muss mir nichts mehr verdienen, ich muss nichts mehr leisten, ist es wie selbstverständlich, dass du das rauslässt, was Jesus in dich hineingelegt hat. Oder aber es ist noch gar nicht passiert. Das ist auch möglich. Wir sehen dieses Bekenntnis auch im Psalm 23, hier Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Während am Anfang des Psalmes noch von er ist der gute Hirte die Rede ist, wird hier auf einmal das er umgewandelt in du. Das ist das Bekenntnis. Gott ist nicht nur der gute Hirte für alle Menschen, sondern du bist mein guter Hirte. Du bist da, auch in diesen finsteren Stunden, mitten im Leid, mitten in der Krankheit, mitten in meinem Kampf und Krampf, dir irgendwie besser zu gefallen. Du bist da und du führst mich da heraus. Stecken und Stab, sie sind es, die mir Trost vermitteln. Ein drittes, dann die Bekräftigung. Schließlich seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die Bekräftigung. Die Bestätigung ist allein Gottes Sache. Das Bekenntnis ist allein meine Verantwortung. Und hier spielt jetzt auf einmal beides zusammen. Ich sage bewusst spielt, weil das Spielen soll die Leichtigkeit ausdrücken, die damit verbunden ist. Ich lasse es mir von Gott immer wieder neu zusagen, wie sehr er mich liebt und wie wertvoll ich für ihn bin. Im Gegenzug gibt er mir Anteil an seiner Vollmacht, an seinen Möglichkeiten. Und das, was er mir gibt, ist gut und es ist genug. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen und ich gebe diesen Segen automatisch weiter an andere. Ich bekräftige es mit Gott zusammen. Und das ist für mich wieder dieses Bild aus Psalm 23. Du bereitest... Ich habe vergessen, den Vers zu ändern, sehe ich da. Also ist der letzte Vers von dem Psalm. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenktest mir voll ein. Und nun kommen wir noch zu einem letzten Bild, das ich mitgebracht habe. Wir haben hier vorne neben dem Abendmahltisch auch noch einen anderen Tisch und er ist schön gedeckt. Aber es sitzt keiner dran. Es ist natürlich klar, einige dachten, da wird vielleicht ein Anspiel gemacht, also setze ich mich nicht hin. Merkt ihr, dass wie unser Denken ist? Also wir denken sofort, das ist niemals für mich, das ist für irgendjemand anders. Aber lasst euch mal sagen, dieser Tisch ist für euch gedeckt. Und jetzt gibt es Christen, die gehen einmal dahin und picken sich ein Ding daraus, vielleicht das Gummibärchen. Oder so ein Schokoladending oder den Schokoladenmuffin, hat man ein bisschen mehr von. Und ich entdecke, dass wir so unser Christsein oft leben. Anstatt uns an diesen Tisch hinzusetzen und zu feiern, picken wir ein bisschen heraus und gehen wieder in unseren Alltag. Und wundern uns, dass wir so wenig mit Gott erleben. Wisst ihr, wenn wir an diesem Tisch sitzen und es so richtig gut gehen lassen, dann kommen die Leute, die Gott nicht kennen, sowieso dazu, weil sie lieben es zu feiern. Was sie nicht lieben ist, wenn du ihnen sagst, wie schlecht sie sind und was sie alle zu tun haben, damit sie besser werden. Das hören sie im Alltag genug. Natürlich ist es unmöglich, in einem Gottesdienst während der Predigt dahinzusetzen. Warum ist das unmöglich? Weil wir so denken, das gehört sich nicht. Kann es sein, dass du es gelernt hast, dass es sich nicht gehört, in der Gemeinschaft mit Gott zu feiern, ihn zu genießen, es dir so richtig gut gehen zu lassen? Dich beschenken zu lassen, bis alles überfließt? Ich habe den Verdacht, dass wir es tatsächlich nicht gelernt haben. Dass wir mit völlig anderen Botschaften aufgewachsen sind. Und ich bin gespannt, ob sich heute noch im Laufe des Gottesdienstes sich welche da hinsetzen und sagen, ja, da setze ich mich jetzt gerne dran und ich esse während der letzten Worte auch noch einen schönen Muffin. Und jetzt wirst du schon merken, wie blöd das ist, wenn man an einem gedeckten Tisch alleine sitzt. Oder? Und ich stelle wieder fest, an einem gedeckten Tisch setzen sich immer nur Frauen hin. Weil die Männer haben das nicht nötig. Die kriegen ihr Leben selber unter Kontrolle. Aber bitteschön, wir wollen nichts kontrollieren, wir wollen uns beschenken lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns miteinander. Und es fehlt noch ein Flaschenöffner, also dass wir den Korken rausziehen können. Also bitte, bitteschön, versucht das an euer Herz heranzulassen. Diese Bestätigung und das Bekenntnis und das Bekräftigung und die Bekräftigung ist genau das, was beim Abendmahl immer wieder passiert. Der Zuspruch, du gehörst zu mir und du darfst daran teilnehmen, weil alle deine Schuld ist bezahlt. Und du gehörst zu mir und nichts und niemand hat die Macht und die Gewalt, dich von mir wegzuziehen. Meine Liebe gilt für immer und ewig für dich. Und dann sagst du, heute nehme ich dran teil und bekenne damit, Jesus Christus, danke, dass du für mich bezahlt hast. Und glaub mir, dann passiert das, was Jesus gesagt hat. Ich teile mein Leben an dich aus und das gibt Kraft, das gibt Liebe, das gibt Freude. Und nun darfst du selber entscheiden, welche Macht das Abendmahl für dich bedeutet und welche Kraft es für dich freisetzt. Viel Spaß beim Abendmahl, sage ich bewusst, weil es eine Feier ist. Wir beerdigen heute keinen, sondern wir nehmen teil an der Auferstehung Jesu Christi. Amen.